NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Freiheit, das ist ja so ein ziemlich großes Wort. Und trotzdem ist es eins, bei dem man sofort Bilder im Kopf hat. Und für den einen ist es vielleicht die große Reise, für die anderen ist es ein Gefühl, einfach genau das machen zu können, worauf man Lust hat. Aber Freiheit könnte ja auch eigentlich was ganz, ganz anderes sein. Und zwar könnte Freiheit ja auch bedeuten, da bleiben zu können, wo man ist. An einem Ort, der uns hält, der uns nährt und wo man mit anderen verbunden ist. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Frau, die den Freiheitsbegriff auf den Kopf stellt. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, das nicht nur zum Nachdenken, sondern das auch zum Umdenken anregt. Mein Name ist Marilena Behrens und mir gegenüber sitzt die Philosophin und Autorin Eva von Redeker. Moin!
Moin, moin! Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben uns gerade entschlossen, dass wir beim Du bleiben, weil wir uns schon mal begegnet sind. Und wir befinden uns ja heute an einem besonderen Ort, nämlich an dem Ort, an dem du hier aufgewachsen bist, Eva, in Kosel auf dem Biobauernhof in Schulbeck. Und deswegen als erste Frage würde mich total interessieren, wie fühlt es sich an, wieder zurück in der Heimat zu sein?
Es fühlt sich natürlich immer irgendwie so richtig und vertraut an, wenn man denkt, man gehört da ein Stück weit hin. Andererseits, wenn man schon so lange ausgezogen ist, dann muss man sich manchmal in den Arm kneifen, dass man wirklich schon so über 40 ist. und ja, ich bin froh, dass es diesen Ort hier noch gibt. Das ist natürlich ein großes Glück und ich denke, ein Teil von mir bleibt Schleswig-Holsteinerin. Ich merke das immer, wenn ich in Hamburg umsteige und dann die Ansagen so ein bisschen norddeutsch klingen und dann so, oh, irgendwas ist dann so, da ist plötzlich weniger Anstrengung nötig.
Ja, du lebst heute in Brandenburg, richtig?
Ja.
Und was würdest du sagen, was sind dann so vielleicht so die Gefühle und die Bilder, die du mit dem Leben hier in Kosel in Schleswig-Holstein verbindest?
Also natürlich habe ich ein paar von so den allgemeinen Bildern vom Land zwischen den Meeren und so weiter. Und also hier leben wir ja wirklich zwischen der Ostsee, der Schlei, dem Langsee. Ich bin groß geworden und habe immer gar nicht verstanden, warum Leute in Urlaub fahren, aber die waren eben nicht alle schon hier und sind hier hergekommen als Sommergäste. Aber die Art, wie ich hier groß geworden bin, ist natürlich auch sehr speziell und vielleicht gar nicht Schleswig-Holstein typisch, sondern eher typisch für kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und ich merke das auch, wenn ich unterwegs bin, auch wirklich bis hin zu anderen Kontinenten, dann manchmal fühle ich mich sozusagen auf einem Selbstversorgerhof in Süditalien mehr zu Hause als in Berlin oder sowas. Und ich bin hier ja groß geworden mit einer Art eingebautem Marktplatz, weil wir nicht nur einen Bauernhof, sondern eben auch eine Selbstvermarktung hatten. Und ich glaube, das hat dem Philosophierenlernen gut getan. Sokrates war ja auch immer auf dem Marktplatz unterwegs. Und man lernt dann ganz früh mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen und auch immer wieder zu versuchen, die zu überzeugen, so beim Erdbeerpflücken nicht nur die Großen mitzunehmen, weil auf der Selbstpflücke und lauter so Übungen in Vernunftverbreitung. Ja, und andere Bilder, die ich habe, sind einfach diese Weite, so ganz viel Platz zu haben, zum Rumzurennen, Tiere, alle möglichen so Lieblingstiere aus den jeweiligen Altern. Ich glaube, andere Teenager erinnern sich an Hitparaden. Ich weiß nicht mal, wie das Fohlen hieß in dem Jahr. Ja, und manches davon findet, also wie zum Beispiel die Schlei und den Badesee, finde ich dann auch wieder, selbst wenn ich kurz hier bin. Und andere Sachen kann man natürlich nicht auf Dauer stellen, wenn man sich nicht dafür entscheidet, wirklich zu bleiben.
Du hast gerade schon gesagt, Sokrates war auch auf dem Markt und hast erwähnt, dass so die Philosophie irgendwie auch für dich den Ort hier hat. Aber trotzdem würde man ja erstmal vielleicht denken, wenn man hier aufwächst, auf die Idee zu kommen, Philosophin zu werden, ist ja schon wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Oder gab es die auch in deinem Umfeld?
Das ist so eine interessante Frage. Also auf eine Art finde ich es eine Frechheit, die Mama auch oft im Laden begegnet, zu denken, dass es irgendwie ein unwahrscheinlicher Ort sei, um philosophische Neugierde auszubilden. Denn also erstmal generell auf so einem Bauernhof wird man ja zu so einer gewissen, auch geradezu trotzigen Unabhängigkeit erzogen, die man ja auch einfach dadurch hat, dass man eben auf einem ganz anderen Level sich selbst versorgen könnte. Es gibt gibt da irgendwie so eine gefestigte Eigensinnigkeit, die, glaube ich, sehr gut passt zum Philosophieren und Streiten. Dann hat man oft auch Zeit, während man sehr, sehr viele Stunden körperlicher Arbeit nachgeht, um den Geist schweifen zu lassen. Ich erzähle auch manchmal die Geschichte, dass mir mal mein Vater sagte, als ich den Ponystall ausgemistet habe, da kam der so vorbei an meiner Schubkarre und sagte, weißt du was, es gibt keine Trennung von Kopf- und Handarbeit, und hat den Mist von dem hinteren Ende der Schubkarre auf das vordere Ende gepackt, und wer weiß, wie so eine Schubkarre aussieht, da ist das Rad. Und plötzlich ist es halb so schwer, weil es auf dem Rad lastet, wo man es einfach nur hochheben. So. Also diese Idee, dass es eigentlich das Natürlichste der Welt ist, unsere Vollzüge, unsere, was wir praktisch machen, ständig im Geist zu begleiten, also zu reflektieren. Das finde ich sehr wichtig, immer wieder zu betonen. Es ist oft eher so, dass das sehr schnelle, sehr reizbare, in sehr viel Konkurrenz Spiralen steckende urbane Leben einen davon abhält, zu reflektieren. Gleichzeitig, ja, selbstverständlich, also die Uni ist ohnehin ein Ort der Klassengesellschaft. Gerade die Philosophie als brotlose Kunst ist nochmal so ein Fach, wo wirklich also der Querschnitt der Studierenden sehr wenig überhaupt auch mit handwerklichen Berufen und sowas zu tun hat. Aber ich habe mir dann gesagt, also ich hatte Glück, ich hatte ein Stipendium und habe gedacht, ich mache das jetzt so lange, wie ich davon leben kann. Und ich weiß ja, wenn es schief geht, kann ich wieder Kartoffeln und Erdbeeren anbauen, ist auch ein schönes Leben. Und ja, bisher lebe ich ganz gut.
Das ist sehr, sehr schön zu hören. Und ich glaube, ich habe auch genau deswegen gefragt, weil es ja häufig dieses Vorurteil gibt, dass Philosophie so im Elfenbeinturm sitzt. Ja. Dabei ist sie, und ich finde, das hast du gerade durch deine Erklärung auch in diesen ganzen Bildern total schön irgendwie nochmal hervorgehoben, dass die ja Philosophie auch aus dem Alltag einfach erwächst, indem wir irgendwie einfach mal mit den Gedanken abschweifen und auch alles um uns herum irgendwie mit einbeziehen. Mhm. Und deswegen finde ich es sehr spannend, oder ich habe den Eindruck, und das wird sich jetzt vielleicht auch in dem Gespräch zeigen, ob nicht die Art, wie du aufgewachsen bist, auch Einzug eben in deine philosophischen Gedanken gefunden hat.
Ja, ganz bestimmt. Also das ist natürlich in so einem Umfeld, wo man dann auch mit vielen, also wir hatten immer Lehrlinge mit am Esstisch, waren große Runde, immer so 10, 15 Leute dann im Laden, einfach mit vielen verschiedenen Stimmen konfrontiert war, hat man da einen reichhaltigen Schatz. Andererseits ist es natürlich schon so, also ich hatte irgendwann dann so Träume von einem Leben mit Büchern, und das war natürlich ein Bild von einem Ort, von dem ich dachte, er sei ganz woanders und von dem ich mich auch sehr abgeschnitten fühlte. Und da nähert dann vielleicht diese relative Abgeschiedenheit in der, und auch die viele harte Arbeit, mit der wir hier gelebt haben, nähert dann auch so eine Sehnsucht, das zu suchen oder dabei zu bleiben. Ja, so würde ich vielleicht sagen, dass das zusammenkam, um so ein Begehren zu schüren. Ich muss auch sagen, dass es lange gedauert hat, bis ich kapiert habe, dass man überhaupt Philosophie studieren kann. Und ich hatte auch immer ein großes Glück darin, dass meine Eltern ein Zutrauen darin hatten, dass beide, meine Schwester und ich, wir schon unseren Weg gehen werden und auch überhaupt nicht. Also ich habe den Eindruck, inzwischen stehen die Jugendlichen unter so einem anderen Druck der Zukunftsangst. Irgendwie bin ich davon völlig frei groß geworden, obwohl wir hier, also der Hof immer am Rande der Existenz so auch natürlich gekämpft hat. Also es war jetzt nicht so, dass man sagte, du brauchst nie Geld verdienen. Aber ich weiß, was mein Vater zum Beispiel auch gesagt hat, nach deinen Abiturnoten fragt dich eh nie wieder jemand. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Also das stimmte für ihn vielleicht, der auf der Fachhochschule Landwirt gelernt hat. Aber das also war schon in meiner Generation überhaupt nicht so. Aber es steht immer so dramatisch in meinem Wikipedia-Artikel, ich hätte ein Medizinstudium abgebrochen. Also tatsächlich habe ich angefangen, Medizin zu studieren und war kreuzunglücklich. Und dann war irgendwie wirklich schon nach einem Semester klar, nee, ich desertiere in die Philosophie.
Und da bist du ja auch, der bist du treu geblieben.
Ja, da bin ich geblieben.
Und hast eine ganze Menge Bücher geschrieben. Und zuletzt hast du das Buch Bleibefreiheit rausgebracht, ja. Letztes Jahr. Mhm. Und in dem stellst du ja den Freiheitsbegriff so ein bisschen auf den Kopf. Mhm. Für viele Menschen ist, glaube ich, wenn sie Freiheit hören, denken die eben so an weg können oder alles tun können. Viele denken vielleicht auch irgendwie an Reisen. Und in dem Buch und in deinen philosophischen Gedanken verknüpfst du es aber eher eben Freiheit mit dem bleiben können, also mit dem an einem Ort zu bleiben. Und bevor wir da vielleicht noch mal tiefer drauf eingehen oder hoffentlich noch tiefer drauf eingehen, würde mich interessieren erstmal, was hat dich dazu bewogen, überhaupt dir da Gedanken zuzumachen?
Also da kommen ja immer verschiedene Sachen zusammen. Die philosophische Tradition, in der ich am meisten so ausgebildet bin, die kritische Theorie, denkt eigentlich die ganze Zeit über den Freiheitsbegriff nach und fragt sich immer, ob nicht die Art, ob sozusagen das Allerheiligste und Beste in der Gesellschaft auch das Gegenteil oder problematische Züge enthalten könnte. Also jetzt kleiner Crashkurs, das genau ist Dialektik, dass etwas auch sein Gegenteil enthält und eine bestimmte Spannung hat, die sich nur auf einer neuen Stufe auflösen lässt. Dann gab es aber eine ganz konkrete Erfahrung, die ich hatte, so einen ganz großen Glücksmoment, eine Reise nicht angetreten zu haben. Und dann kamen auch noch die Schwalben an dem Tag wieder an und ich war zu Hause. Und das war so schön und ich habe mich so frei gefühlt und ich dachte, wie komisch, dass es dafür kein Wort gibt. Und dann dachte ich, Bleibefreiheit wäre ja ein ganz gutes Wort. Und genau, das tue ich auch am Einstieg des Buchs so als Geschichte auch noch ausgeschmückter erzählen, aber in der Philosophie ist ja dann die Frage, gut, Eva, ist das deine Geschichte als Reisemuffel, die auch das Glück hat, ein schönes Zuhause zu haben? Oder ist da irgendwas dran, was auch, also wir sagen, was verallgemeinerbar ist oder was anderer Leute Erfahrungen, Kämpfe und Wünsche berührt? Und ob es dann belastbar ist oder ob man zum Beispiel auch sowas machen kann, wie zu sagen, es muss eine Bleibefreiheit für alle geben. Also ist das widerspruchsfrei denkbar? Das sind ja Tests, ob etwas wirklich zum philosophischen Begriff taugt. Eben nützt es auch anderen, nicht mir. Ja, erstens fand ich dann einige Anhaltspunkte. Also zum Beispiel, dass manche, wie ich finde, progressive Bewegungen auch unter dem Banner des Bleibens mobilisieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, der Hambacher Forst soll bleiben oder alle Dörfer bleiben gegen den Kohletagebau oder auch wenn es um Abschiebung geht. Also wir haben ja inzwischen, ist ja die Frage gar nicht mehr nur die der offenen Grenzen, sondern sogar der, ob die Menschen, die hier schon längst sind, bleiben können. Da ist Bleibefreiheit, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Begriff aus meiner politischen Sicht. Aber damit das ein tragfähiger Begriff wird, muss man natürlich auch andere als meine direkten Meinungen damit ausdrücken können. Trotzdem scheint es mir, dass was in letzter Zeit mit dem Freiheitsbegriff passiert ist, eigentlich das Gegenteil ist, dass der nämlich fast nur noch funktioniert für sehr brachiale, eher rechtspopulistische Positionen. Also aus meiner Sicht erleben wir gerade einen erstarkenden Autoritarismus, der an manchen Stellen wirklich neofaschistische Züge hat. Und so Figuren wie zum Beispiel Trump und jetzt sein ja gar nicht gewählter Berater Elon Musk mobilisieren um das Banner der Freiheit. Also um einen ehemals eher links emanzipatorischen Wert gibt es plötzlich dieses ganz auftrumpfende und eigentlich mit egoistischen Ansprüchen, eben genau nicht mit der Hoffnung, eine Freiheit für alle schaffen zu können, verbundene Projekte. Und das war dann, glaube ich, eher sowas, was dazu geführt hat, dass ich dachte, okay, ich muss ja nicht nur drüber nachdenken, ich sollte das auch einfach fertig schreiben. Und dann dachte ich, wenn ich nichts weiter machen kann, dass man sagt, auf der anderen Seite steht auch Freiheit. Das ist nicht Freiheit gegen Verbot, sondern es ist eine Freiheit, die Freiheit, sich ganz besonders schnell und wohin man will bewegen zu dürfen, gegen die Freiheit, diesen Planeten und einzelne Orte so zu erhalten, dass wir hier bleiben können.
Ich wollte gerade sagen, gerade vor dem Klimawandel, der ja auch immer mehr Menschen und Tiere dazu forciert, dass sie aus ihrer Heimat fliehen müssen, also dass sie da eigentlich nicht mehr leben können, sei es durch Überschwemmungen, durch Dürren und so weiter. Und da hatte ich mich jetzt gefragt, inwiefern dein Freiheitsbegriff von Bleibefreiheit im Prinzip dazu passt, weil in einer Welt eben, in der so viele Menschen an Orten nicht mehr leben können, weil sie unbewohnbar sind.
Eine der derzeitigen Hochrechnungen sagt, dass in 70 Jahren 30% der Bevölkerung nicht mehr da leben kann, wo sie jetzt lebt. Ja? Und das ist ein erdgeschichtlich noch nie dagewesenes Phänomen, dass wirklich die bewohnbare Erdoberfläche abnimmt, dass die bewohnbaren Zonen schwinden. Und zwar selbst, wenn wir jetzt alles richtig machen würden, stattdessen befeuern wir es durch die fortgesetzte fossile Verbrennung, aber auch jetzt noch natürlich zusätzlich, das Ganze wird dann auch noch überholt durch die, also aus unserer Sicht, Wiederkehr von Kriegen schrecklichen Auseinandersetzungen, Massakern bis hin zu ethnischen Säuberungen, die Bewohnbarkeit von Orten zu erhalten, scheint mir ein ganz wichtiges politisches Kernanliegen. Und das ist eigentlich auch der Anlass zu sagen, ich würde die Bleibefreiheit gewissermaßen vorschalten vor die Bewegungsfreiheit. Die beiden hängen zusammen, man könnte sagen, wieder auf eine dialektische Weise. Also man kann Bleibefreiheit nur genießen, wenn es auch Reise- oder Bewegungsfreiheit gäbe, nicht wahr? Sonst ist es Bleibezwang. Wenn ich nicht weg kann, weiß man ja gar nicht, ob ich frei geblieben bin. Also die Bleibefreiheit setzt die Reisefreiheit voraus. Man könnte das aber auch umdrehen. Die Reisefreiheit taugt gar nichts, wenn man nicht ankommen kann. Also man muss ja nicht immer, also Bleibefreiheit da, wo man schon ist, haben, aber irgendwo braucht man sie. Und selbst unterwegs, also es gibt auch so, wenn man eine Reise, die kann nachhaltig und erholsam sein oder die kann einen auslaugen, bis man irgendwann nicht mehr kann. Und diese dystopischen Szenarien, denen sind ja Menschen unterworfen. Insofern scheint mir im Moment die Beschaffenheit der Welt dafür zu sprechen, diese Bleibeperspektive voranzustellen, sagen, gut, je besser wir bleiben können, und dann kann man das mit der Mobilität so oder so regeln.
Du beschreibst ja die Freiheit nicht nur philosophisch, sondern eben auch mit Bildern aus der Natur. Du hattest gerade schon die Schwalben erwähnt, die im Frühling zurückkommen, bei dir ein Gefühl von Heimat auslösen. Deswegen würde mich interessieren, was bedeutet denn Bleibefreiheit für dich ganz persönlich?
Also, ich glaube, ich will das auf zwei Ebenen beschreiben. Also tatsächlich, ich fühle mich oft frei, wenn ich maximale Ruhe zum Nachdenken habe. Wenn ich sozusagen, wenn genug Frieden ist und genug sozusagen alle dringlichen Dinge erledigt sind und ich die Zeit vergesse, während ich Notizen mache. Ich schreibe ja auch viel mit der Hand, irgendwas nachdenke oder einen tollen Text lese, wo plötzlich so, dann, ja, das ist wirklich so ein Glücksgefühl, wie wenn man ein wunderschönes Musikstück hört oder sowas. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, wenn man einen Freiheitsbegriff durchdenkt und prägen will, dass man nicht zu sehr ausgeht von dem, was eben die eigene Vorliebe ist. Also jemand anders findet den wahnsinnig quirligen, vollen, runden Küchentisch freier. Und deswegen versuche ich, so eine Art Gratwanderung eines möglichst abstrakt definierten Freiheitsverständnisses, das aber noch eine Gestalt hat. Also ich glaube, irgendwelche Bilder sozusagen oder Figuren brauchen wir immer. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir uns Freiheit primär als zeitlich vorstellen. Und so empfinde ich das auch. Also dass Freiheit eigentlich nicht darin besteht, möglichst viel Raum durchmessen zu können oder überall hin zu können oder alles wollen zu können, sondern dass Freiheit darin besteht, eine bestimmte Qualität von Zeit zu genießen, die aus bloßem Leben Freiheit machen. Und mir scheinen drei sehr wichtige Dimensionen zu sein, dass wir die lineare Zeit unserer endlichen Existenz haben. Also man muss erstmal leben und nicht so akut um sein Leben fürchten, um überhaupt Projekte verfolgen zu können, um frei zu sein. Zweitens, dass man die Möglichkeit hat, neu anzufangen. Es ist ein Gedanke, der auch stark von Hannah Arendt inspiriert ist, die das Natalität nennt, also die Tatsache, dass Menschen geboren sind und selber wieder Anfänge machen zu können. Darin besteht Handeln. Es wäre also diese Freiheit genießen, spontan neu anfangen zu dürfen. Und das ist sehr voraussetzungsreich. Also wenn sie zum Beispiel beherrscht werden, dann gehört die Zeit jemand anders. Dann kann ich nicht einfach was neu anfangen. Und auch wenn zum Beispiel eine Demokratie gar nicht mehr funktioniert und alle nur noch alles blockieren, dann können wir nicht gemeinsam kollektive Ziele verfolgen. Und die dritte Dimension ist vielleicht besonders wichtig in diesem sozusagen drohenden Erschöpfungszustand und auch ökologischen Kollaps. Das ist die Zeit der Erholung, also der auch biologischen Regeneration. Wir sind ja alle auch Naturwesen, die schlafen müssen, essen müssen, lauter so Dinge. Und diese Grundbedürfnisse sind verbunden auf eine Art, die wir auch derzeit besser wissen, als man das je zumindest wissenschaftlich wusste in der Menschheitsgeschichte, mit sehr, sehr viel anderen funktionierenden Zyklen. Also sowas wie Wolkenbildung und Regenfall, Jahreszeiten, Tageszeiten, dass der Erdboden sich regeneriert, dass alle möglichen Krabbelwesen im Boden da für Fruchtbarkeit sorgen. Das sind alles zyklische Zeitspannen. Und das ist sozusagen die dritte Zeit, die man auch haben muss. Ich sage immer, das ist so ein Fischers Fritze der Freiheit. Also eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle. Also die Fülle ist die Lebenszeit, die erfüllte Zeit ist die spontane Initiative und die Zeit der Fülle ist eben diese ökologisch reiche Welt, in der man dann auch viele Möglichkeiten hat und nicht in einem bloßen Existenzkampf steckt.
Den, das ist ja fast ein Zungenbrecher, den muss ich
mir. Ja, genau, deswegen Fischers Fritze.
Und was ich auch ganz spannend finde, das sind ja zwar individuelle Bedürfnisse, aber du beschreibst Freiheit eben auch als nicht nur rein individuell, sondern auch als etwas, das als kollektiv verstanden werden kann, weil wir ja auch mit unseren eigenen Entscheidungen Auswirkungen auf andere Menschen, auf unsere Mitwelt irgendwie haben und sogar eben auch für zukünftige Generationen. Und deswegen, wie kann man denn in so einer Verantwortung, die das mit sich bringt, trotzdem Freiheit empfinden?
Indem man es so versteht, dass man die anderen nicht immer nur als Bürde oder Grenze der eigenen Freiheit, sondern auch als gewissermaßen Komplizen der eigenen Freiheit versteht. Etwas, wogegen ich mich ganz stark wende in dem Buch, ist diese Vorstellung, dass wir eigentlich erst dann frei sind, wenn die Welt ganz leer ist oder wenn wir auf dem Mars sind. Und ich weiß, es klingt wie so ein Ammenmärchen, aber das ist die Realität, auf die wir gerade zusteuern, dass eben die einflussreichsten Menschen der Welt, zum Beispiel Elon Musk, davon träumen, den Mars zu erobern. Ja, das ist, und also Mars war neulich mit Trump auf so einer Kampfsportveranstaltung, er hat ein T-Shirt an, da steht drauf, Colonize Mars. Nee, Occupy, genau. Occupy ist auch noch ein schlechter Witz gegen die Linke. Occupy Mars. Ja, und wir sind Erdenwesen und wir sind selbst eine sehr ledierte, zum Teil katastrophal zerstörte Erde ist immer noch ein viel, viel wirklicherer Planet als der verdammte Mars. Ja? Also insofern ist die Bleibefreiheit auch emphatisch gemeint als also Bleibefreiheit auf der Erde und in der Erde. Und diese Perspektive, in der die anderen eben nicht einfach nur im Weg stehen, sondern mithelfen können, meine Freiheit zu verwirklichen, die ist in bestimmter Art eine schon sehr gut durchdachte in der Sozialphilosophie. Also da braucht man eigentlich nicht Eva von Redeker, um das, da gibt es viele gute feministische und auch so aus der Frankfurter Schule stammende Ansätze, die immer wieder darauf hinweisen, dass man zum Beispiel auch wählen kann zwischen Optionen als Einzelne, nur wenn wir gemeinsam als Gesellschaft diese Optionen überhaupt herstellen. Und dass immer auch eine sozusagen kollektive Dimension in der Freiheit steckt. Ich hatte aber das Gefühl, dass gerade in dem unglaublichen Verdruss, den die Corona-Pandemie ausgelöst hat, diese Argumente, obwohl sie stimmten, einfach so, die sind so wie abgeglitten. Also es gibt so ein breites Gefühl, man ist eigentlich wirklich, man kann sich nur noch auf sich selbst verlassen, sobald von Solidarität und Freiheit gemeinsam und Rücksichtnahme die Rede ist, dass da will einem nur jemand wie ein Pelz, das ist alles nur vorgeschoben. Und das potenziert sich dann noch, wenn dann die ganze Klimafrage dazu kommt, die meiner Meinung nach philosophisch tatsächlich noch nicht so gut vorgedacht ist. Und man denkt, oh Gott, dann müssen wir auf die ganzen blöden anderen Leute Rücksicht nehmen und dann auch noch hier irgendwie auf die Bienen und Vögel und jetzt Reise kann gar nichts mehr machen. Und dieser aus der Perspektive auszubrechen, ohne so oberlehrerinnenhaft zu werden, einfach zu sagen, jetzt sei vernünftig, streng dich mal an, sei rücksichtsvoll, während wir in einer Welt leben, in der eine nochmal neoliberal verschärfte kapitalistische Wirtschaftsordnung herrscht, die darauf geeicht ist, dass die Leute, die keine Rücksicht nehmen, besser wegkommen, wo also ständig die Erfahrung gemacht wird, also wenn ich mich hier irgendwie besonders vernünftig verhalte, dann habe ich den Kürzeren gezogen und also im nächsten Mal lasse ich mir das nicht bieten. Das ist kein Wunder, dass dann so Ideologien, die die Freiheit in irgendwelchen Besitzanmaßungen und in der vollkommenen Willkür so rabiaten Ansprüchen verorten, Aufwind haben. Also Ideologie heißt nicht, dass die Leute irgendwie alle doof sind, sondern dass die Verhältnisse so schlecht sind, bestimmte Widersprüche haben, die es nahelegen, eine bestimmte Deutung sich zu eigen zu machen. Eben zum Beispiel die Deutung, jeder ist sich selbst am nächsten, weil damit kommt man halt gut durch. Das Und es ist mit der Freiheit auch so, dass wir im Moment eine Situation haben, wo dieses klassische liberale Bild, ich kann machen, was ich will, solange ich nicht die Rechte der anderen verletze, dass das zerbricht, weil es einfach so viel neue Einsichten darin gibt, wie nah an meinen primitivsten Vollzügen wie Atmen oder Reden schon oder Autofahren schon die Rechte der anderen tangiert sind. Und da gibt es diese Beklemmung, die sich dann oft in dem irrationalen dann freidrehen, da mache ich halt wirklich, was ich will. Und eigentlich merke ich erst, dass ich frei bin, wenn es den anderen doch schadet. So, dann, das ist Freiheit. Das, dieses Kippen, das ist angelegt in einem bestimmten Freiheitsverständnis. Und das wir meiner Meinung nach dann ja, besser verlassen zugunsten einer Perspektive, die zeitlich plötzlich nicht mehr alles nur als etwas, was mir im Weg steht, wahrnimmt, sondern sagt, okay, vielleicht habe ich auch eine viel bessere Zeit, wenn es dann in der Zukunft zum Beispiel noch Bienen und Vögel gibt. Und da sind die anderen Sachen gar nicht was, was meine Freiheit so behindert oder auch nicht nur eine Voraussetzung, sondern es ist eine Verwirklichung meiner Freiheit. Ich bin freier, je lebendiger die Welt ist. Und ich kann auch selber besser ein langes, gesundes Leben genießen, wenn wir uns gemeinsam verabreden, ja, die entsprechenden Strukturen dafür zu schaffen.
Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja auch bei dem Gedanken oder der Idee von Bleibefreiheit gar nicht nur um das Örtliche, sondern es geht genau, wie du auch gerade sagst, es geht ja auch darum, neben dem Zeitlichen, darum eben um diese Verbindung mit anderen Menschen. So, und das ist ja, kann ja ungebunden von einem Ort sein, weil ich meine, du hast ja auch den Ort gewechselt, du lebst nicht mehr hier, sondern lebst in Brandenburg und hast dir vielleicht diese Idee der Bleibefreiheit mitgenommen. Deswegen würde mich so zum Abschluss nochmal interessieren, wie können wir denn diese Idee von Bleibefreiheit so ein bisschen in unseren Alltag quasi integrieren? Also gibt es etwas, was wir als Einzelne tun können, um quasi Verantwortung für unser Umfeld zu übernehmen und uns mit einem Ort eben auch und den Mitmenschen zu verbinden?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, eine Art, das zu beantworten oder zu sagen, was wir als Einzelne tun können, ist zeitbewusster zu werden. Und also du hast völlig recht, ich meine Bleibefreiheit nicht im Sinne von, man muss einfach da stecken bleiben, wo man schon ist. Wenn man sich das einmal durchdenkt, dass es manchmal eine Freiheit ist, an einem Ort bleiben zu können, dann ergibt sich gewissermaßen dieses Umschalten in die Dimension der Zeit, weil in der Dimension des Raumes ist das Dableiben eben wirklich, da passiert ja nichts. Ja? Aber in der Dimension der Zeit ist das Bleiben eigentlich die Erfüllung und die das Maximum, während im Ort ist das Minimum oder der Nullpunkt ist. So, und dann, wenn man diesen Schritt mitmacht, zu sagen, wir stellen uns jetzt Freiheit zeitlich vor, dann kann man etwas tun, wozu mich wiederum eine Geologin, Marcia Björneroth, angestiftet hat, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, das heißt tatsächlich Zeitbewusstheit, über diese ganz großen Zeitspannen, die uns umgeben. Also 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte und wie Steine, dass selbst Steine eigentlich in geronnene Zeit sind. Und sie sagt, wir lebten in einer Kultur, die sie des zeitlichen Analphabetismus bezichtigt. Also wir wissen überhaupt nicht in dem, was wir tun, wie viel Zeit wir verbrauchen. Und das ist vielleicht ein gewisser Trick oder heimlicher Startvorteil, wenn man von so einem Bauernhof kommt, dann weiß man wenigstens, wie viel Zeit in so einer Erdbeere steckt. Ja? Dass die nicht einfach da jemanden, die einfach so ins Supermarktregal legen kann, sondern man weiß, die muss wachsen und es dauert 2 Wochen von der Blüte und da darf auch kein Frost dazwischen kommen und dann muss sie gepflückt werden und dann hält die sich so und so lange und so weiter. Also das sind alles diese zyklischen, natürlichen Zeiten, die ich eben nannte. Und ich glaube, dass man diese Lesefähigkeit für die Zeit, die wir verbrauchen, wenn wir etwas tun, und auch die Zeit, die wir brauchen, um selber wieder handlungsfähig zu werden, realistisch einzuschätzen. Also das ist sozusagen ein großer Kampf und den führt man auch nicht nur, indem man, ich weiß nicht, so das Kleingedruckte auf den Packungen liest und versucht zu verstehen, was jetzt für Bestandteile zusammenkommen in Produkten, die wir verwenden, sondern auch einfach zu gucken, wenn ich jetzt das und das machen will, was brauche ich eigentlich, um bei Kräften zu bleiben dabei? Oder wie lange muss ich mich dann erholen? Wie lange braucht das eigentlich wirklich? Was sind meine Gezeiten und zeitlichen Zyklen? Und ich glaube, oft kommt man dann an Punkte, wo man merkt, es gibt sehr konkrete Faktoren, die mich daran hindern, frei in meinen Gezeiten zu leben. Das kann sein wie überbordende Sorgeverpflichtungen, die ungerecht verteilt sind. Das kann sein zu Also ausufernde Arbeitszeiten am Arbeitsplatz. Es kann auch sowas sein, wie dass ein Ort ruiniert wird, an dem man nicht mehr gut leben kann. Und das führt einen dann, glaube ich, zu Bleibekämpfen oder verbindet einen mit Menschen, die ein ähnliches Anliegen haben. Und ja, das wäre vielleicht dann die, nicht die Bleibefreiheit, sondern die Bleibebefreiungsperspektive.
Ich habe gerade gedacht, ich wünschte, ich hätte die Freiheit, hier noch länger zu bleiben mit dir hier in diesem Gespräch. Schön. Aber auch uns sind leider zeitliche Grenzen gesetzt. Und wer aber mehr über deine philosophischen Gedanken erfahren möchte, kann ja in dein Buch Bleibefreiheit reinlesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Eva. Vielen Dank.
Ja, danke, Marilena. Danke.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.